Ja, ich freue mich auch total, euch zu sehen und euch im Glauben da draußen zu wissen. Und ich möchte starten, indem wir miteinander beten. Und ich möchte euch einladen, dass wir dazu aufstehen. Ja, kriegt ihr das hin? Alle fit? Lasst uns aufstehen. Warum will ich das? Sitzen ist ein Ausdruck der Passivität. Und wir erleben gerade viel Passivität durch all die Maßnahmen, durch die Einschränkungen, durch die Maske und so. Wir werden so, es macht doch was psychologisch mit dir, also mit mir jedenfalls und mit Leuten, mit denen ich zu tun habe. So Mund zu, versteht ihr so dieses, die drei Affen oder der eine, der nichts sieht, nichts hört, der auf seinem Handy hängt, das ist der vierte Affe der unserer Zeit. Und irgendwie denke ich, stehen zum Gebet ist ein Ausdruck, ja, wir sind am Leben. Amen, wir haben was zu sagen. Gott ist da, der uns hört und darum, ja. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für dein Wort, für die Bibel, die du uns gegeben hast. Und das sind deine Leute, die hier stehen. Es sind Menschen, die du liebst, alle miteinander. Auch die Menschen, die über den Livestream jetzt zusehen oder später zusehen. Und ja, ich danke dir für das Brotkörbchen, was du mir gegeben hast, sozusagen in der Predigtvorbereitung. Und ich, so wie ich das im Glauben empfangen habe, so möchte ich das jetzt auch im Glauben verteilen. Und ich weiß, Jesus, du machst die Leute satt. Du machst jeden satt, der mit einem offenen Herzen da ist und der den Mund aufmacht wie die Spatzen im Nest. Dem gibst du Futter, dem gibst du gute geistliche Speise heute Morgen. Und wir möchten dich ehren, Gott. Wir möchten auf dich schauen, denn alles Gute kommt wirklich von dir. Du bist der Gott, der uns geschaffen hat. Du bist der Gott, der unser Anfang ist, der unsere Existenz begründet hat. Und du bist der Gott, der am Ende uns begegnen wird, ob wir dich kennen oder nicht, ob wir dich wollten oder nicht. Jeder Einzelne wird vor dir stehen und Rechenschaft geben für sein Leben. Und wir werden mit den Konsequenzen unserer Zeit hier auf Erden umgehen müssen an diesem Tag. Und ich bete so sehr, wundervoller Heiliger Geist, dass du diejenigen, die vielleicht schlafen, wach küsst und wach machst, dass sie erweckt werden zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, der uns in diesem letzten Zeugen ganz viel zu sagen hat, in diesem Buch, diesem letzten Buch der Bibel. Ich bete so sehr, dass du dein Feuer anzündest in uns, dass du verbrennst, was dir im Wege steht und dass du entzündest, was schon glüht und Leidenschaft hat für dich. Gott, wir brauchen dich so sehr, auch in der Nachfolge. Wir brauchen dich so sehr, dass du uns zu dir ziehst, dass wir dich erkennen, dass geistliche Augen geöffnet werden. Und das bete ich. Ich bete, dass Verblendung fällt heute Morgen. Ich bete, dass Wahrheit erkannt wird. Ich bete, dass Durchbrüche geschehen und dass dein Leben und mein Leben nie wieder dasselbe sein werden, buchstäblich. In dem kostbaren Namen Jesus bete ich das. Amen. Amen. Vielen Dank euch. Ja. Wenn du Teil 1 verpasst hast, ist es schlimm und ist es nicht schlimm. Also es ist von daher schlimm, dass du natürlich eine gute Predigt verpasst hast. Und die kannst du nachgucken. YouTube sei Dank, Podcast sei Dank, kannst du es dir anhören. Und das kann man auch durchaus in der umgekehrten Reihenfolge. Du kannst Teil 1 nach Teil 2 heute dir anhören und anschauen. Ein bisschen was werde ich wiederholen, aber aus Zeitgründen auch nicht so viel, weil ich will ja jedes Mal mit euch einen Schritt weitergehen. Sonst treten wir irgendwann bei Teil 5 auf der Stelle. Mein Ziel ist es, beim nächsten Teil, im Juni bin ich wieder dran mit Predigen, das erste Kapitel mit euch abzuschließen. Also wir werden wirklich schätzungsweise 3 Sonntage jetzt brauchen insgesamt, um Kapitel 1 der Offenbarung abzuschließen. Mein Plan generell ist, mich danach sehr intensiv mit Kapitel 2 und 3, das sind die 7 Sendschreiben, die 7 Briefe, die Jesus an Gemeinden geschrieben hat, zu befassen. Und anschließend, wann auch immer das, ich habe mal ausgerechnet, ich bräuchte ungefähr 6 Jahre alle meine Predigten, wenn ich das so richtig komplett ausfalten würde mit euch. Will ich nicht so lange, aber danach will ich diese Dinge, die passieren müssen, bevor das gute Ende kommt, werden sehr, sehr viele sehr, sehr schlimme Dinge passieren auf dieser Erde. Sie passieren auch jetzt schon, ich weiß, aber es wird noch viel, viel schlimmer werden und die Bibel sagt uns das voraus. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob die Christen dieser Zeit das miterleben werden oder nicht. Wenn du sicher gehen willst, dass du in dieser ganz, ganz schlimmen Zeit dabei bist, bekehr dich nicht zu Jesus, dann bist du garantiert dabei, wenn es zu deiner Lebzeit passiert. Gruppe 2, wenn du zwar gläubig bist, aber nicht wirklich ernsthaft Christus nachfolgst, ist die Wahrscheinlichkeit je nach Ausleger auch sehr, sehr hoch, dass du sie miterleben wirst. Und wenn du die Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich halten möchtest, dass du dabei bist, es sei denn, Leute wie ich, wir irren uns auch und die anderen haben recht, dass die Entrückung erst wirklich mit der Wiederkehr Jesu kommt, ja, dann halt dich so eng an Jesus, wie du kannst, was sowieso der beste Rat für immer ist. Und genau, aber es ist, also ich sage euch ganz ehrlich, es macht mir einen Riesenspaß, diese Predigten vorzubereiten, aber es ist auch teilweise ziemlich hart, weil du mit Wahrheiten aus der Bibel umgehst, die richtig, richtig hart sind. Und es ist nicht so nur der freundliche, weichgelockte Jesus im Walla-Walla-Gewand, sondern es ist der verherrlichte Jesus, der uns richten wird. Der zwar die größte Barmherzigkeit hat, weil er in deiner und meiner Haut gesteckt hat, aber dem wir auch überhaupt nichts vormachen können. So, deine Eltern kannst du belügen, andere Leute kannst du belügen, einen Richter kannst du belügen. Das sind ja Berufsstände, die berufsmäßig regelmäßig belogen werden. So Leute, Polizei oder wer auch immer. Aber bei Gott ist es halt, da bist du nackt, da bist du, da ist alles, alles offenbar. Die Bibel sagt, alles, was im Geheimen geredet wurde, liegt da offen. Also es hat auch was Gruseliges. Also, ja. Ich möchte mit einem kurzen Text anfangen aus dem Matthäus-Evangelium. Das habe ich mir vorhin spontan überlegt, bevor der Gottesdienst anfing. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mit mir Matthäus 24 auf oder auf dein Handy, Tablet, whatever. Weil da sagt Jesus uns ja auch einiges über diese letzte Zeit aus seinem Mund in Rot, je nach Bibelübersetzung. Ne, gibt ja Bibelübersetzungen, wo die Worte Jesu in Rot gedruckt sind. Da hast du hier eine ganz lange Passage in Matthäus 24. Der Lukas schreibt da auch drüber im 21. Kapitel, aber irgendwie hat es mich zu Matthäus hingezogen. Matthäus 24, 1 folgende. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Die hätte ich so gerne gesehen. Ich hätte den Tempel zu dieser Zeit vor seiner Zerstörung so gerne gesehen. Ich weiß, es gibt Bibelsoftware und Bilder und Künstler und alle möglichen Menschen haben versucht, das zu rekonstruieren. Aber das, was an Resten jetzt da ist und wo die Muslims ihre Moschee reingesetzt haben, ist ja nur ein Fragment dessen, was damals da stand. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Wir wissen, wann das passiert ist? Im Jahr 70 nach Christus durch die Römer, die übrigens das Land Israel auch umbenannt haben in Palästina. Die Unterdrücker haben den Namen geändert. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Das ist das, wo YouTube voll ist, oder? Die christlichen Kanäle und einer weiß es besser als der andere. Und in den letzten, den ich gehört habe, da habe ich gedacht, okay, wir werden keine Enkelkinder mehr sehen. Das ist morgen oder in diesem Jahr vorbei. Es kommt. Ich weiß es nicht, ob er recht hat. Es ist ein Prediger, den ich sehr, sehr schätze, von dem ich auch schon einiges gehört habe. Aber so richtig zuverlässig kann es ja keiner sagen. Das habe ich das letzte Mal gesagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Er gibt dann keine Liste, sondern er sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Paulus schreibt in den Briefen ja auch davon, dass die Irrlehre in der letzten Zeit auch zunehmen wird. Und ich bin jetzt schon so lange mit Gott unterwegs und ich habe Leute, die ich bewundert habe für ihre Bibelkenntnis und für ihre Predigten gesehen, die voll in Irrlehre gefallen sind. 100%. Nicht die Ehe auflöse, die Heiligkeit der Ehe auflöse. Das ist ein ganz wichtiges Indiz. Die Lehre der Nikolaiten, die wir sehen, und auch diese Isabel in Thyatira bei den Sendschreiben nachher, die haben genau das gemacht. Also das Thema Sexualität ist so ein Indikator. Wie geht jemand damit um? Das ist sehr, sehr spannend. Ach, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Mal gucken, mal wieder in die Bibel, dann fängt er irgendwo wieder an. Ah ja, er sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das war der Satz, der mich zum Nachdenken brachte. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst so vielen Leuten zuhören. Mit Talar und ohne und fromm und Christ hier und Christ da. Und ich weiß was und Prophet und Prophetin. Und wir haben es aber. Und wir wissen aber jetzt genau, wo Corona herkommt und was kommt. Und ja, man kann vermuten, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir wissen es eigentlich nicht wirklich. Wir wissen vieles nicht. Der Kreis unseres Nichtwissens ist gigantisch groß verglichen mit dem Mückenschiss dessen, was wir Wissen nennen, was du oder ich so auf dem Kasten haben, wenn wir ehrlich sind. Aber Jesus weiß Bescheid und er warnt uns vor Irrlehre und er warnt uns davor, dass es Leute gibt, die geistlich fromm daherkommen. Irgendwo steht im Neuen Testament, hab vergessen wo, dass der Teufel sich gern verkleidet als Engel des Lichts, ne? Kennt ihr? Und so, hab Acht. Und das Beste, der beste Rat, das beste Hilfsmittel dagegen ist, glaube ich, eigenes Bibelstudium. Versteht ihr? Auch ich kann euch einen vom Pferd erzählen. Ich kann irgendwann, weiß ich nicht, es gibt keine Garantie dafür. Ich bete, dass es nicht passiert. Aber das haben die anderen, denen es passiert ist, auch gedacht. Menschen, die mal meine Freunde, meine Kollegen waren und die Sachen dann angefangen haben zu predigen, die absolut irre sind. Ja. Ihr werdet aber von Kriegen, das ist Vers 6, und Kriegsgerichten hören. Habt Acht und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. War das 1991, als der Golfkrieg kam? Ja. Da war ich noch in der Schule und zwei Menschen haben in der Zeit ganz viel über den Golfkrieg zu sagen gehabt, damals in meinem Leben, und deren Aussagen haben mich sehr zum Nachdenken gebracht. Eine war meine Sozialkunde-Leistungskurslehrerin, die Frau Schreiber. Soll sie das jemals sehen? Sie haben das ziemlich gut gemacht, auch wenn wir punkto Glauben vielleicht nicht so nah beieinander waren. Aber sie hat einen richtig guten Unterricht gemacht und sie hat uns da einige Sachen zugesagt. Und die zweite Person war John Angelina. Kennt den jemand? Pastor in München immer noch. Klein, flippig, früher Rockmusiker. Lange Haare, kurze Haare. Mirjana Angelina, Schauspielerin und seine Frau. Wir waren damals auf irgendeinem Gottesdienst, frag mich wo, ich glaube irgendwo in der frommen Ecke, Siegen oder so. Und da hat er gepredigt, da waren mehrere Gemeinden zusammen und das war auch eben die Zeit, Krieg da und Golfkrieg. Und er hat uns entweder Lukas 21 oder das hier vorgelesen, das weiß ich leider nicht mehr, wo Jesus über diese Zeit spricht. Und das, was gerade passiert, warte mal, mal gucken, ich muss andersrum blättern. Können wir das Bild haben, Heike? Vielen Dank. Da ist ja gerade Krieg, ne, in dem kleinen, zartgelb markierten Fleckchen Israel. Es gibt viele Menschen, die dazu viel mehr zu sagen haben als ich. Ein Land so groß wie Hessen, das Bundesland, in dem wir uns befinden, das aber ungebrochen in den Nachrichten ist. Seit ich klein bin, bis heute immer wieder, geht der Kampf um Israel, um die große heilige Stadt Jerusalem, wo unser Herr gewirkt hat, wo er viele Wunder getan hat, außerhalb der Mauern er gekreuzigt wurde. Vielleicht warst du schon mal da, wir waren ja vor 3 Jahren da, Bernd und ich. Und ich möchte dich so ermutigen, nicht im Moment vielleicht, aber solche Zeiten gibt's ja, die kommen und gehen, klassischerweise. Ich weiß, als Bernd das erste Mal in Israel war, das war 1988, da war vorher auch irgendwie irgendwas wieder am Laufen. Spannung ist da immer. Wenn du dir jetzt vorstellst, Hessen wäre isoliert. Der Rest von Deutschland wendet sich gegen uns. Alle unsere europäischen Nachbarländer, also Polen im Osten, Dänemark, die ganze Skandinavien oben noch drauf, Frankreich, Belgien, die Österreicher und die Schweizer, die können uns auch nicht mehr leiden. Ich weiß nicht, ob die zusammen 1,7 Milliarden Menschen ergeben, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele in Hessen wohnen. Und die würden dann alle unsere Raketen auf uns Hessen richten und mal kurz losschießen. So irgendwie, also David gegen Goliath ist immer noch am Laufen, ist nicht alt, ist aktuell. Und dann gibt's natürlich Berichte und wer ist schuld. Kannst du mich jetzt kritisieren und einen doofen Kommentar unter das Video setzen? Ich sag's mal so, wenn morgen Nacht ein bewaffneter Einbrecher bei uns ins Haus eindringen würde und würde uns bedrohen und irgendeinen von unserer Familie mit dem Leben, also mit dem Tod bedrohen, nicht mit dem Leben, das haben wir ja schon. Und mein Mann kann, hat ja keine so richtig funktionierende Waffe, aber er hätte eine Pistole und er wird den Typ erschießen. Dann würde ich das insofern gut finden, weil er uns geschützt hat. Ich wäre traurig für den Mann. Der wird mir auch leid tun. Gott will, dass keiner stirbt, egal was in seinem Herzen gerade ist. Und wenn dann aber die Nachrichten schreiben oder der Heistenbacher Dorfgemeinschaft aufstehen würde und sagen würde, der Trümper, der Arsch, der hat die arme Wutster abgeknallt. Das würde ich komisch finden. Das ist überspitzt gesagt das, was viele Medien aber tun, meiner Meinung nach. Punkt. Kriege und Kriegsgerüchte. Aber das Ende ist noch nicht da. Also der Prediger, den ich da kürzlich hörte, der hat vielleicht dann doch nicht recht. Vielleicht kriege ich doch ein Enkelkind, bevor das Ende kommt. Ich weiß es nicht. Ja, irgendeiner wird keins kriegen. Irgendwo ist da, fällt der Hammer. Irgendeiner kriegt auch kein Kind und irgendeiner wird auch nicht heiraten oder was auch immer. Irgendwann fällt der letzte Vorhang. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Bist du schon mal gehasst worden um des Namens Jesu willen? Schon? Also weniger, dass mich jetzt jemand mit Gewalt körperlicher Art angegangen ist, aber mit Worten und mit klaren Ansagen schon. Und dieser Hass wird zunehmen. Und ich habe vergessen, wie viele Länder es sind, wo die Christen weltweit verfolgt werden, aber es ist die Mehrzahl. So, wir sind eigentlich in der Unterzahl, wo es noch recht harmlos ist. Dann werden viele Anstoß nehmen, sagt Jesus, einander verraten und einander hassen. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wir haben eine weltweite Krankheit und wir haben Kriege. Und der in Israel ist nur noch einer on top. Ich nenne das Krieg. Gewaltsame Auseinandersetzung. Also wenn Menschen mit Bomben, Raketen und Panzern aufeinander gehen, dann nenne ich das Krieg. Wikipedia gibt mir recht. Ich habe mal gegoogelt, was Krieg ist. Sparen wir uns jetzt. Kannst du zu Hause heute Mittag machen. Okay, gehen wir zum Buch der Offenbarung. Wir haben ja das letzte Mal das erste Kapitel gelesen und haben festgestellt, wie ist denn die Veröffentlichungskette? Je nach Bibelübersetzung, die du liest, die moderneren schreiben gerne die Offenbarung des Johannes. Ist aber eigentlich nicht richtig, weil der biblische Text uns ja etwas anderes sagt. Offenbarung 1, die ersten beiden Verse lesen wir jetzt. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Da sagt dann der Hesse an der Stelle, hä? Genau, manchmal sage ich das, mein Mann korrigiert mich dann. Ich sage dann auch, wie bitte? Genau. Hä? Ist hessisch und heißt Wie bitte? Kannst du das wiederholen? Kannst du mir das erklären? Also, nach der Logik, die hier steht im Text, die Offenbarung Jesu Christi, ne? Können wir noch Genitiv, deutsche Grammatik, oder hier ist es ja eigentlich Latein mit dem I und in der Schule, ja, ich weiß. Aber es ist nicht alles schlecht, was man in der Schule lernt. Und was man im Gottesdienst lernt, sollte eigentlich ganz gut sein, idealerweise. Also, Gott hat sie Jesus gegeben. Lass mal den Genitiv an der Seite ruhen. Durch seinen Engel bekannt gemacht oder gesandt, durch seine Engel gesandt steht hier, also von Gott dem Vater geht der Brief an Jesus. Jesus ist ein schöner Pointer. Könnt ihr den Punkt? Ah, wie cool, das bin ich. Oh, ich hab, doch. Der kleine rote Punkt. Das ist ein Brief. Gott der Vater schickt also diesen Brief zu Jesus. Jesus nimmt dann als Hilfsperson den Engel. Bei den sieben Briefen, die wir dann später studieren werden, steht der Geist, sagt den Gemeinden. Also der ist da auch irgendwie auf dieser Ebene doch mit dabei. Und der Engel, den sieht ja Johannes, den will er auch kurz mal anbeten an verschiedenen Stellen. Der schimpft ihn dann an, sagt, nee, anbeten du mich, Gott wird angebetet. Und so wird das eben an Johannes übermittelt. Und Johannes schreibt es uns in einen Brief oder in ein Buch auf. Mein erster Gedanke für heute ist, für dich geschrieben. Ein Bruder ging das letzte Mal vor 14 Tagen heim und sagt, heute habe ich erkannt, dass Gott die Offenbarung extra für mich aufgeschrieben hat oder hat aufschreiben lassen. Na, Johannes war sozusagen die Sekretärin und hat alles mit notiert. Und es ist für dich. Stell dir mal vor, also bei uns zu Hause, in meinem Elternhaus war das so, bevor meine Schwester unter das Dachgeschoss gezogen ist und es ausgebaut wurde, da waren viele Schränke, da waren total spannende Sachen drin. Von meiner Oma und von meiner Uroma. Und ich habe Zeitungsausschnitte von Anfang des 20. Jahrhunderts, so Erster, Zweiter Weltkrieg, so Fragmente, die habe ich schon alle einlaminiert und die liegen heute, meine Kinder wissen das, bei uns zu Hause im Regal. Das finde ich total spannend, was man da alles gefunden hat. Richtig geschichtliche Zeitzeugen, Gegenstände und das Nähkästchen von der Uroma und weiß ich, so solche Sachen. Ich fand das als Kind, war für mich eines der größten Abenteuer, auf den Speicher zu gehen. Kennt ihr das, wenn ihr immer umgezogen seid? Der Bernd, die sind ja immer umgezogen. Da wurde dann auch bei uns, also ich bin auch so ein, ja, ich müsste mal wieder ausmisten Typ. Aber das war als Kind für mich ein Abenteuer. Jetzt stell dir mal vor, du findest da irgendwann, vielleicht sind deine Eltern verstorben, einige in den mittleren Jahren, so wie ich, die sind ja, das ist ja die klassische Zeit, die Kinder werden erwachsen, die Eltern gehen mit der Zeit und verlassen diese Seite des Lebens. Und dann räumst du vielleicht den Nachlass auf oder dein Elternhaus und dann findest du einen Brief und da steht dein Name drauf. Da steht dann Christa oder Titus oder Samuel oder Hannes. Du findest so einen Brief, oder Viktor, was würdest du machen? Würdest du den einrahmen, auf Zeit legen? Oder würde dich nicht die Neugier treiben? Würdest du nicht wissen wollen, was dein Vater, deine Mutter oder deine Oma an dich da geschrieben hat? Manche finden ja solche Kriegsbriefe. Ne? Also die gibt's auch in unserem Haus. Die Mama hat welche. Ich hab die bis jetzt nicht lesen wollen. Ja, ich weiß, Mama. Aber eigentlich, wenn es jetzt konkret an mich wäre, ich würde es lesen wollen. Du auch? Ja, also warum lesen wir sie dann nicht, die Offenbarung? Und wenn Gott uns was zeigen will, wenn Gott also uns etwas enthüllen will, dann lass dich doch mal drauf ein. So, ich enthülle jetzt das Bild. Das ist jetzt total spannend. Upp. Ist gar nicht so einfach. Ihr seht jetzt mehr als vorher. Es ist immer noch dasselbe Bild. Und es hat auch keine tiefe Message für euch. Es ist einfach nur ein Bild, was vorher zugedeckt war. Und das Buch der Offenbarung ist so etwas. Es ist für dich verfügbar. Du kannst jederzeit zupfeln und sagen, Herr, zeig mir was Neues. und du wirst einen Eindruck nach dem anderen bekommen. Vollständig verstehen, wenn wir das nie, glaube ich, die ganze Bibel nicht, aber vieles verpassen wir, weil wir nicht forschen, weil wir faul sind, weil wir denken, ich verstehe es ja eh nicht, weil wir kapitulieren, weil wir passiv da sitzen und nicht aufstehen und was anpacken. Aber nicht so ihr, sonst wärt ihr nicht da. Seinen Knechten, das ist ein Wort, da habe ich mich ziemlich mit auseinandergesetzt, schon vor ein paar Jahren. Bei den modernen Übersetzungen, das ist immer die Krux bei der modernen Übersetzung, da steht dann Dienern, seinen Dienern. Puff, ja, ein Diener, das ist halt ein Angestellter, der irgendwie, sowas wie ein Kellner oder, was würdet ihr? Diener, das klingt nice. Schlechtes Gehalt, keine gute Gewerkschaft, schlechte Arbeitszeiten, aber er hat eine feste Anstellung, hat ein regelmäßiges Einkommen, ja, er ist halt ein Diener. Aber das Wort, was hier steht, im Griechischen, ist doulos. Und dieses Wort kann man eigentlich viel besser übersetzen mit Leibeigener, Sklave. Ich weiß nicht, ob du nach deinem Schulabschluss viele Bewerbungen geschrieben hast und sagst, kann ich ihr Sklave sein? Ich vermute mal, du hast entweder gemacht, was deine Eltern dir eingetrichtert haben, weil du unsicher warst, was du machen sollst. Also so ein bisschen kann das ja auch in die Richtung vorgeben. Oder du hattest sehr ehrgeizige Ziele, wirtschaftlicher Art, und hast dich gefragt, in welchem Beruf kann ich am meisten Geld verdienen? Welchen Schulabschluss, welches Studium, wie könnte ich? Oder du hast dich gefragt, was macht mir am meisten Spaß? Wo könnte ich meine Gaben am besten verwirklichen? Wo bin ich? Wo zieht es mich schon als Kind immer hin? Ich wollte schon immer Lokomotivführer werden oder was auch immer dein Ding war. Aber ich vermute, niemand von uns hat oder wird sich als Sklave von irgendjemandem bewerben. Right? Sklave bedeutet kein Gehalt, keine Gewerkschaft, keine Rechte, keine Freiheit, 100% abhängig und dem Goodwill von dem Besitzer ausgesetzt. Eigentlich nichts Positives. Eigenes Thema. Es gab Sklaverei und es gab Sklaverei. Aber was Gott hier sagt, ist es Zufall? Ich frage mich das. Oder hat meine Haltung Gott gegenüber etwas mit dem Maß an Verständnis zu tun, was ich aus dem Buch der Offenbarung gewinnen kann? Wenn ich sage, naja, es ist nett, ich würde gern damit ein bisschen angeben im Hauskreis oder in der Kleingruppe oder in der oder im Internet, ziehe ich vielleicht weniger raus, wie wenn ich sage, also oder vorher schon gesagt habe, es ist ja dann fast Manipulation, wenn ich dann zu Gott gehe und sage, ja, ich gebe mich dir hin, aber das ist wie die Ehefrau, die Sex gibt, damit sie die neue Handtasche bezahlt bekommt, das ist Prostitution, das ist ja ekelhaft. Ich meine, also entweder ist Liebe und Hingabe da oder sie ist nicht da. Und wir nennen ja das heute Freiheit, was die Bibel Sklaverei nennt, behaupte ich mal. Also heutzutage sind ja die Gefühle das Ding. Also, ich fühle mich heute wie ein 1,80 Meter großer Mann, der, was auch immer, dann bin ich das auch. Dann kann der Frank mit seinem Maß kommen, der hat bestimmt sowas, der kennt sich mit so Zeug aus, Gutachter und Fenster und Türen und du weißt, wie man Dinge vermisst und dann kommt er und hält sein Maßband neben die Iris und es reicht nicht mal bis zum 1,60 Meter und der sagt mir dann, egal wie du dich fühlst, da kommt kein 1,80 Meter bei raus. Und wenn ich vor 50 Jahren, ich sag mal vor 50 Jahren zum Arzt gegangen wäre, dann hätte er gesagt, lassen Sie mich Sie mal untersuchen, aber Frau Trümper, es tut mir leid, Sie sind kein Mann. Ich will mich nicht lustig machen über Dinge, die Menschen quälen oder wo die Seele im Chaos ist und wo Gefühle durcheinander sind. Das ist nicht mein Ziel. Und ich respektiere jeden Menschen, gleichgültig welcher Weltanschauung oder welcher Orientierung. Aber ich behaupte mal, dass es eine Freiheit ist, das zu werden, wozu Gott uns geschaffen hat. Und herauszufinden, wie kann ich mich versöhnen mit dem 1,55 Meter, den der Herr hat wachsen lassen? Einer meiner besten Gedanken dabei ist, Ich hätte den Mann nicht gekriegt, den ich habe. Der steht auf kleine Frauen. Da hätte ich mit 1,75 Modelmaß, der hätte mich gar nicht gesehen. Der hat was Süßes zum Beschützen und zum Knuddeln gesucht und gefunden. Preis sei Gott. Und da war ich nun. Und bin immer noch da. So, keine Ahnung. Ganz provokant, dann höre ich jetzt auf, über mich zu reden, sage ich, ich bin so klein, damit die Leute sich nicht vor mir fürchten, weil sie keine Ahnung haben, mit wem sie es wirklich zu tun haben, wer in mir wohnt. So wieder, nein, lassen wir es sein. Okay. Der Sklave. Paulus sagt was ganz Schlaues. Er sagt, wir sind alle Sklaven. Die Frage ist nur, jetzt kommt wieder der Genitiv. Wie heißt er? Wie fragt man nach dem Genitiv? Wessen. Super. Guck mal, Deutschunterricht noch mit dabei. Römer 6, Vers 16. Kleiner Ausflug in den Römerbrief. Überlegt doch einmal, das ist die neue Genfer Übersetzung, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Ich gucke mal da. Wir lassen es sein. Also wir sind die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder, sagt er hier weiter, ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Das, was ich tue, der, auf den ich höre, die Entscheidungen, die ich treffe, den Weg, den ich gehe, entscheidet also, wessen Sklave ich bin, wessen Sklave bin ich, wessen Sklave bist du. Also, Jesus zu folgen, ist eine Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen, jeden Tag, heute Morgen, jetzt gerade. Eine Entscheidung zum Gehorsam gegen Jesus. Da fallen mir Sachen ein, wenn ich über das Wort Sklave nachdenke. Da fällt mir der Mann ein, den Jesus gelobt hat über jeden anderen. Und er hat gesagt, in ganz Israel, also bei meinem eigenen Volk, bei den Juden, habe ich diesen kraftvollen Glauben nicht gefunden. Als glaube ich dahinter das iPad-Bild oder so, wie auch immer. Wer weiß, wer das war? Johannes war groß in den Augen Gottes. Der römische Hauptmann. Weil der Militär, was kann man schon von einem Soldaten lernen? Kann ja nur schlecht sein, oder?
Nein.
Das ist, was der Zeitgeist sagt. Und die ganzen militärischen Vergleiche in der Bibel, über die reden wir gar nicht. Krieg, wir sind doch in keinem Krieg. Wir sind in dem größten Krieg, den es gibt, liebe Freunde. Nur weil noch keiner eine physische Rakete auf uns geschossen hat. Lass dich nicht dem Irrtum verfallen. Der Hauptmann aus Matthäus 8, der hat das Prinzip von Befehl und Gehorsam verstanden. Und er hat zu Jesus gesagt, ich weiß, wenn du sagst, der soll gesund werden, dann wird das wird passieren. Weil ich gehorche und die unter mir, die gehorchen. Gehorsam, Moment mal, wo sind wir denn da, wo kommen wir denn da hin? Wollen wir das, hatten wir doch schon mal, ist schief gegangen. Vieles geht schief in den Dingen, die Gott geschaffen hat, in Ehen, in Familien, in Gemeinden, in Institutionen jedweder Art. Geht viel schief und doch sind sie grundsätzlich nicht schlecht. Nur weil es Väter gibt, die ihre Kinder missbrauchen, sind Väter nicht per se schlecht, sondern im Gegenteil. Sie sind gut, sie sind fehlerhaft, wie wir Mütter auch. Und das ist ein gutes Prinzip, was Gott sich ausgedacht hat. Befehl und Gehorsam. Dann fällt mir auf, dass in der Bibel, bei den ganzen Briefen, da kommen ja so diese Grüße und dann sagen die ja was über sich, die Absender. David Pawson sagte in seiner Predigtreihe, er findet das viel logischer als bei uns. Wenn du einen langen Brief kriegst, gestern Gestern kam wieder so ein langer handschriftlicher Brief von irgendjemandem bei uns an. Manchmal kriegen wir solche Briefe. Und der hat sich gegen das gerichtet, was wir predigen, von einer wohlmeinenden Person. Und ganz ehrlich, ich habe mir nur kurz sagen lassen, was drinsteht von Bernd und habe geguckt, wer ist der Absender. Und am Ende der Seiten stand dann ein Name, den ich nicht kannte. Und in der Bibel machen die das anders. Da steht direkt, wer den Brief schreibt. Also du würdest nicht schreiben, hallo Sabine, sondern du würdest schreiben, hallo, hier schreibt Iris, deine alte Schulfreundin und so weiter. Und dann den Adressaten. Und die Leute, die die Briefe geschrieben haben, Paulus hat sich ja je jünger der Brief ist, also je älter er wurde, umso kleiner gemacht. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ne? Ich habe nicht ganz das jetzt ausformuliert nachgeguckt. Erst ist er Apostel, dann ist er der geringste von den Heiligen, am Ende ist er der größte aller Sünder, wie er sich bezeichnet. Aber was Petrus zum Beispiel schreibt, in seinem ersten Brief schreibt er noch, ich bin Petrus, Apostel Jesu Christi. 3 Jahre später, bei seinem zweiten Brief, den wir in der Bibel haben, bezeichnet er sich als, und dann steht hier das Wort im Griechischen, doulos. Die moderne Übersetzung sagt Diener. Der eigentliche Begriff heißt Leibeigener, Sklave Jesu Christi. Also scheint die Entscheidung zu 100%igem Gehorsam Gott gegenüber ein Fenster zu öffnen, durch das die dieses nicht gemacht haben, nicht durchgucken können. Es scheint eine Klarheit zu bringen, wo der Nebel unserer Gefühle und unseres Eigenwillens sich zumindest ein Stück weit auflösen, wo die Enthüllung größer wird, wo wir mehr verstehen, wie ist Gott, wie sieht Gott mich und was will Gott mir sagen. In Johannes 7, Vers 17, das fiel mir dann auch ein. Da steht zwar nicht das Wort Sklave, aber da sagt Jesus, wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst herausrede. Ein Geheimnis, wenn du etwas entscheiden musst und du bist unsicher und du würdest gerne wissen, wie Gott das sieht und was Gott schlau findet zu tun. Schon mal erlebt? Ja, ich auch, ständig. Dann ist ein ganz, 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 ganz hilfreicher Tipp, lass dich grundsätzlich auf jede Option ein, auch auf die, die du scheiße findest. Und sage in deinem Herzen oder laut zu Gott, ich will, was du willst. Gleichgültig, was es bedeutet. Ob ich Nachteile erlebe, ob Leute mich doof finden, ob das mich Geld kostet, Zeit, Energie, Kraft. Egal, was das bedeutet, Gott, ich will deinen Willen tun. Zeig mir, was dein Wille ist. Solange wir die Filter noch so stark haben und unsere Präposition, ich will aber das, das ist bestimmt, was Gott will. Und er will das Gute. Aber das Leben mit Gott ist nicht ohne Herausforderungen, ist nicht nur Pfannkuchen und Friede und Freude oder wie hieß das doch, gell? Oder das Leben ist kein Ponyhof, das ist irgendein Film, ne? Also ihr wisst, was ich sagen will. Das Leben als Christ kann manchmal richtig, richtig hart sein. Was macht man dann? Es ist nur auszuhalten. Ganz, ganz nah bei ihm. Okay. Die Veröffentlichungskette. Dann hat Gott Eigenwerbung gemacht. Eigenlob stinkt, hat meine Mutter immer gesagt. Ja, also meine nicht, aber deine vielleicht. Darf man das eigene Buch bewerben? Das ist ja oft eine ethische Frage, mit der man sich so beschäftigt als Autor. Und dann, das Problem ist, wenn du es wirklich gut findest und du schon sagst, das hilft dir, wenn du es liest, ganz ehrlich. Und Gott sagt das auch. Er sagt, mein Buch ist cool, lest es. Das ist Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nah. Und, sagen wir einen kleinen Ausflug ans Ende, ins letzte Kapitel der Offenbarung. Eines der letzten Statements dieses letzten Zeugen, Kapitel 22, 18, 19, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Am Anfang ist er noch nett und sagt, hey, lies, auch wenn du nicht alles raffst, lies es. Es macht was mit dir, es macht was mit deinem Geist. Und dann sagt er, ey Leute, da wird nichts dran gerüttelt, da wird nichts verfälscht an meinem Buch. Wer das tut, der kriegt es mit mir zu tun. Und du willst Gott nicht als deinen Feind haben. Ja, das Zeitalter der Gemeinde, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, kleiner Ausflug, hat an Pfingsten angefangen und endet, Heike, kannst du es kurz zeigen, meiner Meinung nach mit der Entrückung der Gemeinde. Die das anders bewerten, die sagen dann mit der Wiederkunft Jesu, das ist gleichzeitig mit der Entrückung und das ist dann ja das Ende dieser Zeit. Nach der großen Drangsal. Ich weiß nicht, wer recht hat. Ich finde die Argumente sehr, sehr spannend, die es da gibt. Aber aktuell bin ich noch hier. Ich hoffe es vielleicht auch einfach. Wir haben auch gesagt, dass die Offenbarung hin und her springt, dass hier ist ein Baum. Und das war, glaube ich, ein Teich. Das ist hier so der Horizont. Das ist der Himmel, das ist eine Wolke. Und wir hüpfen in der Offenbarung immer. Johannes sieht Sachen, die im Himmel, also in der geistlichen Welt, geschehen. Dann geht er wieder auf die Erde. Er sieht Sachen, die hier unten passieren, oben. Also es ist ein stetiger Szenenwechsel, wie in den Krimis mit den zwei Storylines, von denen ich euch das letzte Mal erzählt habe. Zweiter Gedanke für heute. Es war ein Wiedersehen mit dem besten Freund. Vers 9, Kapitel 1. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind. Nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamus, nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Wir gehen im Sauseschritt so ein bisschen um die Eckdaten rundherum. Johannes hat die Offenbarung geschrieben. Er hat auch drei Briefe geschrieben, die in der Bibel enthalten sind. Und das Evangelium des Johannes, das hat er geschrieben. Passiert ist das, was er hier sieht, diese Vision, um das Jahr 95 herum. Alle anderen Apostel waren zu dem Zeitpunkt schon tot. Jerusalem war, ihr wisst, 70, haben wir eben gesagt, 25 Jahre zuvor zerstört worden. Sein Bruder Jakobus, wisst ihr noch, die werden in einem Evangelium, wird doch gesagt, Jesus nannte sie Donnersöhne. Also manchmal, wenn man so Leute kennenlernt und dann fragt der andere, ah, ich weiß nicht, wer das ist, kommt der auch in Gottesdienst? Ja, der sitzt immer da und da. Das ist der, oder bei den Hausers, solltet ihr zuschauen, liebe Grüße nach Singhofen, also da zu euch. Wenn die Leute nicht wissen, wer ihr seid, dann sage ich immer, das sind die mit dem Hund. Ah, das sind die mit dem Hund. Und die meisten Leute wissen dann, die Nicht-Hundefreunde echauffieren sich an der Stelle, die Hundefreunde lächeln dann immer, ja, die mit dem Hund. Ne? Aber man weiß, wer gemeint ist. Und wenn man Donnersöhne sagt, scheint irgendwie eine charakterliche Geschichte gewesen zu sein, die sich im Laufe der Jahre verändert hat, offensichtlich. Petrus und Paulus waren im Jahr 67 hingerichtet worden von Kaiser Nero, beide wahrscheinlich in Rom. Petrus gekreuzigt, Paulus enthauptet worden. Und diese Insel, von der wir hier lesen, ist 40 Kilometer weg von der heutigen Türkei, also von dem Kleinasien, was die Bibel hier beschreibt. Heute ist das Türkei, Ephesus und so, vielleicht wart ihr schon mal da. Es war eine Gefängnisinsel. Man könnte sagen, das Alcatraz des ersten Jahrhunderts. Schwerverbrecher, üble Leute, politische Gefangene waren da. Und Johannes, er wurde ja von Kaiser Domitian im Jahr 93 verhaftet. Er sollte den Kaiser anbeten. Der Kaiser war ja Gott. und entsprechendes Räucherwerk opfern, hat er nicht gemacht. Domitian war stinkesauer und dann haben sie versucht, Johannes zu töten in siedendem Öl. Also ich weiß nicht, wer von euch eine Fritteuse zu Hause hat. Im Bistro haben wir auch. Haben wir Fritteusen? Ja. Die kommen wieder in Betrieb dieses Jahr. Ich glaube fest daran, Ralf. Da kriegen wir wieder unser Fett weg. Wir haben auch zwei. Wenn es nach mir ginge, hätten wir nur einen Airfryer, aber der Rest der Familie braucht in Fett gebadete Speisen gelegentlich. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt oder beim Fondue an Silvester und dann spritzt das. Du brauchst nur so, oder in der Pfanne, das Steak in der Pfanne. Und dann so, das tut weh. Heißes Fett, ich habe jetzt nicht geguckt, Temperatur, das ist schon nicht ohne. Und wenn man versucht, dich bei lebendigem Leibe zu frittieren, ich sage das jetzt lustig, aber es ist es überhaupt nicht, dann rechnest du nicht damit, dass du aus der Wanne wieder rauskommst. Ist aber bei Johannes so passiert. Dann war der Kaiser noch wütender und hat ihn eben verbannt. Und begleitet wurde Johannes von einem ganz treuen Menschen. Mal gespannt, ob was einer weiß im Saal. Der hatte einen Begleiter. Der hatte einen Namen. Man könnte ihn für die lateinische Bezeichnung einer Hautkrankheit halten, aber es ist ein Name gewesen. Anybody wants to give it a try? Okay, das war Prochurus. Ach, der, ja, genau. Das ist der, ja, das ist wirklich der aus, na, Apostelgeschichte 6. Da stehen doch diese Menschen. Die Wockels haben einen ihrer Söhne nach dem einen genannt, Timon. Als ich die Wockels kennenlernte, war mir nicht bewusst, dass Timon ein biblischer Name ist. Stellt euch das mal vor. Stephanus, Philippus, Prochurus, Nikanor, Timon, Parmenas, hat nichts mit Käse zu tun, und Nikolaus. Das waren die Leute. Die haben auch Geschichte geschrieben und außerbiblische Zeugen erzählen uns einige interessante Dinge auch über diese Leute. Also der war mit ihm auf der Insel. Ich springe jetzt mal, wir haben die verschiedenen Herodisse uns angeguckt. Johannes war einer der drei engsten Freunde Jesu. Und er hat ihn zu diesem Zeitpunkt circa 60 Jahre lang nicht gesehen. Tod und Auferstehung. Und dann war der Abschied. Das war's. Himmelfahrt. Haben wir ja gefeiert letzte Woche. 60 Jahre ist eine lange Zeit. Gibt wahrscheinlich wenige im Saal, die überhaupt alt genug sind, um zu sagen, ich habe 60 Jahre jemanden nicht mehr gesehen. Wir waren, ich glaube, das war im November 2019 in Erlangen auf der Grow-Konferenz mit ein paar Leuten von euch. Dennis war dabei, der Daniel, die Christa, der Ewald, der Bernd und ich. Und da waren wir in irgendeiner, war das eine Stadthalle oder eine Messehalle, das weiß ich nicht mehr, so lauter Christen, so, weiß nicht, ein paar hundert vielleicht. Und die Konferenz fing an und dann kam so die Lobpreiszeit. Und vorne links von mir in dem nächsten Block saß jemand und der kam mir total bekannt vor. Und dann ist das, kennt ihr das? Du denkst, ah, den kenne ich. Wer ist das? Woher kenne ich den? Und dann kam halt keiner vorbei, der mir sagen konnte, das ist der mit den Hunden oder der, war keiner da. Und ich habe gestarrt und gestanden, habe gesagt, hoffentlich denkt er nichts Blödes, wenn ich ihn jetzt allzu angaffe. Und dann habe ich den Bernd angestoßen, meinen treuen Begleiter für den größten Teil meines Lebens, und habe gesagt, Schatz, wer ist das? Ist das? Ist der das? Und er meinte, ja, das ist der. Das ist der. Der Benjamin Ruthard, für irgendwelche ganz Altgedienten, die sich noch erinnern. Ah, wir sind heute besondere Freunde. Das war der kleine Pimpf, der bei meinen Schwiegereltern auf dem Sofa gepennt hat, wenn wir Hauskreis hatten und die Familie mit ihren 6 Kindern angerauscht ist. Die wohnen heute im Saarland und wir haben so keinen Kontakt mehr. Aber es waren ganz enge Freunde und von denen haben wir eine Menge über Kindererziehung gelernt. Edith und Stefan, die Frau hieß auch Edith. Heißt, wenn ihr das seht, wir sind euch sehr, sehr dankbar für all das, was wir bei euch abgucken konnten, als noch nicht kinderhabende, jung verheiratete Leute. Und ich habe diesen jungen Mann, ich weiß nicht wie lange, 20 Jahre vielleicht oder nicht viel weniger, nicht mehr gesehen. Das heißt, ich habe ihn nie als Erwachsenen gesehen. Kennt ihr das? Du hast jemanden als Kind gesehen und dann die ganze Geschichte, der ist jetzt Anfang 30 oder so, hat selbst schon ein paar Kinder und sieht sehr gediegen aus, und ich dachte, ich habe den angeguckt Und das war so, und versteht ihr, mich verbinden mit dieser Familie ganz, ganz viele gute Erinnerungen. Viele schöne Erlebnisse, tiefe freundschaftliche Beziehungen. Und dann siehst du einen aus der Familie, den ältesten Sohn, da stehen und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist ja alles nichts gegen das Wiedersehen, was Johannes mit Jesus hatte. Lass uns in die Vergangenheit, wir sind eh in der Vergangenheit, ich weiß, also Donnersöhne. Johannes und sein Bruder Jakobus wurden ja gemeinsam als Jünger berufen. Und Jakobus war schon 50 Jahre tot, hingerichtet von dem einen Herodes. Alle Herodes in der Bibel waren böse, es waren verschiedene Leute, alle waren miteinander verwandt und alle waren übel. Das kannst du dir merken. Er hatte keinen Kumpan mehr, den er in die Rippe stoßen konnte und sagen, ist das der Herr? Er war dabei, bei dem wunderbaren Fischfang, wo Jesus sagt, geh nochmal. Simon Petrus, als er das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es, jetzt kommen die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Sie hatten irgendwie fusioniert mit ihren Unternehmen. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Er war dabei, als die Schwiegermutter von Petrus geheilt wurde. Er hat viele Wunder und Heilungen gesehen. Er hat unzählige Predigten gehört, Gleichnisse und deren Auslegung verfolgt. Er war bei der Endzeitrede dabei, die wir eben angeschaut haben. Er war dabei, als das letzte Passa vorbereitet wurde. Johannes und Petrus waren auch häufiger unterwegs. Die haben zusammen den Lahmen an der schönen Pforte geheilt. Erinnert euch an die Geschichte. Sie waren dabei beim letzten Abendmahl. Sie waren dabei, als Judas Jesus verriet und Jesus verhaftet wurde in Gethsemane. Sie waren dabei bei der Kreuzigung. Johannes stand da. Warum wissen wir auf jeden Fall, dass Johannes da stand? Weil Jesus zu ihm sagt, du bist die Rentenversicherung für Maria. Warum auch immer seine leiblichen Geschwister, vielleicht wusste er, Jakobus hatte ja nur noch ungefähr 10 Jahre, ne, der Bruder von Johannes. Die anderen würden sterben. Was würde passieren? Jesus hat das gewusst und aus irgendeinem Grund hat er seine Mama seinem Jünger Johannes anvertraut. Am Kreuz sterbend. Nach der Auferstehung lesen wir vom Wettlauf Petrus und Johannes. Und er schreibt, ich war schneller am Grab als Petrus. Hast du es schon gewusst? Er sieht den Auferstandenen mehrfach. Er empfängt eine erste Zuteilung des Heiligen Geistes, wo da steht, Jesus hat sie angehaucht. Er ist bei der Himmelfahrt dabei und er ist an Pfingsten dabei. Und er nennt sich den Jünger, den Jesus liebte. Mein dritter und letzter Gedanke für heute ist, Jesus, der Richter, ist da. Weihnachten singen wir, Christ, der Retter, ist da. In der Offenbarung, Jesus, der Richter, er ist da. Und wenn du in Kapitel 19 gehst und seine Beschreibung liest, da kommen wir noch hin, das ist harter Stoff, FSK 18. Der Reiter in Offenbarung 6, der manchmal mit weiß übersetzt wird, ist nicht Jesus, das ist der Antichrist. Bleichgrün ist die richtigere Farbe, so wird es beschrieben. Ich war im Geist, Vers 10, Offenbarung 1, am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Wir haben letztes Mal vor 2 Wochen das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen und am Ende heißt es doch da, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Okay, wir gehen schnell weiter. Am Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn gewesen? Was meint Johannes, wenn er das schreibt? Keiner traut sich, weil er weiß es. Das ist die erste Vermutung. Es wäre auch ohne zusätzliche Lektüre meine. Aber ich glaube, Menschen, die sich da sehr ins Griechische hineingegeben haben und die sagen, das griechische Wort Kyriakos, Tag des oder das Wort für Herr, das hier verwendet wird, ist ein spezielles Wort, das ausschließlich benutzt wurde, um Dinge, die den Kaiser betrafen, zu beschreiben. Und in Verbindung mit Tag des Herrn, was haben wir da wieder? Wessen Tag? Genitiv, ich weiß auch nicht, warum ich das heute dauernd sage, aber es ist wirklich so. Und das ist eben nicht der Sonntag, denn wir als Christen, als Tag des Herrn feiern, wir gehen in den Gottesdienst, wir nehmen uns Zeit, wir legen andere Arbeiten zur Seite, lediglich Sachen, die im Gottesdienst laufen, arbeiten wir, konzentrieren uns auf das Wort. Also es ist schon unser Tag des Herrn, aber hier der Tag des Kaisers oder der Herrschertag. Antike Inschriften bezeugen, dass Kyriakos ein gewohntes Wort war, um alles, was mit dem Herrscher, dem römischen Kaiser zu tun hatte, zu beschreiben. Der erste Tag eines jeden Monats war dem Kaiser gewidmet und an diesem wurde der herrschende Imperator besonders gefeiert. Was macht das mit dir als Jude, als messianischer Jude, der du Christus angenommen hast, wenn da so, wenn die Frau Merkel sagen würde, jeden ersten im Monat, 1. Juni, nächstes Datum, da macht ihr euch alle so einen kleinen Altar, klebt dann das Bild von ihr hin. Gott bewahre, dass wir uns einen Bock schießen und ein anderes Bild demnächst dahinhängen müssen würden. Kleine politische Anspielung ist manchmal erlaubt. Und sie würde sagen, dann müsst ihr Kerzchen anzünden und, weiß ich nicht, irgendwas machen, um die Bundeskanzlerin anzubeten. Das wäre ziemlich schräg, oder? Würden wir als authentische, mutige Christen nicht machen? Definitiv nicht. Wir haben überhaupt kein Bild. Wir jammern und wir haben Einschränkungen der Freiheit und mich nervt das genauso wie euch. Aber wir haben überhaupt kein Bild, in was die gelebt haben. Wir können das gar nicht greifen. Wir können es nur greifen, wenn wir mit Christen aus China oder sonst wie uns mal unterhalten. David Pawson erzählt, er hat eine Christin getroffen in China, die 70 Jahre lang eine Seite der Bibel hatte. Eine Seite aus dem Johannesevangelium. Ich habe vergessen, welches Kapitel da so mehr oder weniger drauf war. Und er sagt, sie hat ihr ganzes Leben lang gebetet, Herr, eines Tages will ich das ganze Buch. Und wenn ich es richtig erinnere, war David Pawson einer der Bibelschmuggler, wie auch immer. Sie hat diese Bibel bekommen, nach 7 Jahrzehnten als Christin, mit einer Bibelseite, die sie jeden Tag gelesen hat. Die hatte kein Problem im Bibelleseplan. Die musste sich auch nicht fragen, welches Andachtsbuch. Die hatte nichts außer das. Und was sie hatte, hat sie aufgesogen. Wahrscheinlich auswendig gelernt. Kann nicht anders sein, wenn ich das jeden Tag lese. Und die Frau hat sich innerlich völlig aufgelöst, als sie ihre erste Bibel bekommen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Und wir haben 5 unzählige online. Wir müssen nicht mal Geld ausgeben dafür. Und wir sagen, wir haben keine Zeit. Einer von euch bei dem Lobpreis, ja. Was würde diese Frau, was würde die zu uns sagen? Uns würden die Argumente ausgehen, oder? Ich weiß nicht warum, aber die verfolgten Christen beschäftigen mich. Das ist eigentlich nicht so mein Thema, das ist eher mein, ich vermeide das mal Thema. Aber nur sie können uns gewisse Dinge, glaube ich, erklären, dass wir sie zumindest ansatzweise begreifen. Ich kann mich erinnern, als die Iris Wicker, Hebamme, Tochter von Karl-Heinz und Marianne, mir mal erzählt hat, die ist ja dann nach Afrika gegangen, dass sie da im Sudan, von McDonald's, da gab es mal Armbanduhren, so billige Plastikdinger zu irgendeinem Menü. Da haben die gesammelt und haben die mit nach Afrika genommen. Und wisst ihr, was die afrikanischen Christen gesagt haben? Super, jetzt können wir pünktlich zum Gottesdienst kommen. Wir haben eine Uhr. Wir hatten einfach keine Uhr. Und wir, okay, ich höre jetzt auf uns rumzuhacken. Hey, wir sind ja auch gar nicht so schlimm. Und wir sitzen hier und ihr hört euch mich an. Am Tag des Kaisers, das ganze Reich, die ganze unterdrückte Nation Israel war aufgefordert, diesen boshaften Herrscher Domitian zu ehren und zu feiern. Und zack, bumm, beschließt Jesus just an diesem Tag zu sagen, ich wollte mal kurz mitteilen, wer immer noch der wirkliche Herrscher der Welt ist. Ich wollte mal kurz sagen, wer der Anfänger und der Vollender ist, wer Alpha und Omega ist, wer das letzte Wort spricht am Ende der Zeit. Und das ist nicht Domitian, es ist nicht Nero, sondern es ist Jesus Christus. Ich habe euch was Lustiges aus meiner Osterpredigt von vor 3 Jahren mitgebracht, das kriegen wir noch hin und dann mache ich wirklich den Sack zu, die Zeit ist weg. Israel. Zur Zeit des Dritten Reiches brachte man die Juden wie Schafe zur Schlachtbank. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren 6 Millionen von ihnen getötet worden. Das waren ungefähr 40% aller lebenden Juden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kein Land, keine Armee, nur ein traumatisiertes Restvolk. Die Geburtsstunde des Staates Israel schlug am 29. November 1947, als die Vereinten Nationen für das Ende des britischen Mandats in Palästina und eine Teilung des Landes stimmten. Der Krieg begann am 30. November 1947, unmittelbar nach Bekanntwerden der UNO-Resolution, mit Angriffen von arabischer Seite und endete am 20. Juli 1949, dem Tag des Waffenstillstandsvertrags mit Syrien. Auf der Seite der Arabischen Liga standen die Truppen von Ägypten, Syrien, Libanon, Transjordanien und Irak, unterstützt von palästinensischen Milizen. Die Hauptlast der Verteidigung auf jüdischer Seite trugen die 1920 gegründete selbstständige Verteidigungsorganisation der Haganah. Mit ihr standen Mitte Mai mehr als 30.000 Männer und Frauen unter Waffen. Die Kämpfe der ersten Monate wurden von arabischer Seite durch Milizen und die arabische Befreiungsarmee geführt. Besonders deutlich war die Überlegenheit der Araber im Bereich der schweren Waffen. Und dann kommt eine lange Liste, die spare ich uns. Die ist gigantisch. Auf israelischer Seite standen demgegenüber dann 650.000 israelische Juden, darunter viele Überlebende des Holocaust. Sie hatten sich erfolgreich gegen die starken arabischen Armeen verteidigt. Das israelische Gebiet war nun etwas größer als das im UN-Teilungsplan vorgesehene. 14. Mai 1948, Staatsgründung Israels, ein echtes Wunder. Dass es Israel immer noch gibt, ist auch ein echtes Wunder angesichts so viel Feindseligkeit und so viel geballter Militärmacht und Gewalt. Als Bernd geboren wurde in dem Jahr 67, gab es einen Krieg. In meinem Geburtsjahr 73 gab es den Krieg. Immer durch Angriffe von außen verursacht. Yom Kippur-Krieg, das sagt euch vielleicht was, das war 73. An Israels höchstem Feiertag, dem Versöhnungstag der Juden, dem Großen, einmal im Jahr, haben die schlauen Araber beschlossen anzugreifen, in der Hoffnung, sie kalt zu erwischen. Es ging dann alles ein bisschen anders aus. Israel ist heute immer noch ein winziges Land, aber steht auf einer Ebene in vielerlei Hinsicht, was Wissenschaft und Fortschritt betrifft, mit USA, Russland, China und auch Europa, obwohl sie nur 8,5 Millionen Einwohner haben. Sie haben den Pharao überlebt, die Babylonier, die Griechen, die Römer, die spanische Inquisition, die Pogrome in Russland, Hitler und uns Deutsche im Holocaust. Sie haben die Armeen von 7 arabischen Ländern überlebt. Sie haben Saddam Hussein überlebt. Der hat übrigens eine Statue von sich bauen lassen mit einer von Nebukadnezar daneben. Es ist so witzig, es kommt alles wieder. In einer Rede, so wird es zitiert, hieß es, lasst uns daran denken, dass es die Nationen oder Kulturen, die versuchten, uns zu zerstören, inzwischen nicht mehr gibt. Aber wir sind immer noch da. Ägypter, die Griechen, Alexander der Große, die Römer, wer spricht heute noch Latein? Freiwillig. Das Dritte Reich, das biblische Volk, die Sklaven Ägyptens sind immer noch da. Und sie sprechen dieselbe Sprache damals und heute. Ja. Verfolgung, Unterdrückung. Da ist viel zu sagen. Jetzt habe ich meine Predigt endgültig durcheinander gewuschelt. Okay. Aber ich habe sie auch hier. Heike nicht zeigen, sonst können alle mein Skript. Das ist auch nicht geheim, aber. Ich wollte euch einen Gedanken, den habe ich das letzte Mal schon mitgebracht, zum Gebet noch teilen. Das ist, ich habe die Bibelstelle nicht notiert, aber es müsste 1. Johannes 1,5 sein. Da sagt die Schrift, derselbe Mann, der die Offenbarung geschrieben hat, Johannes, sagt, das Licht leuchtet in der Dunkelheit. Aber die Dunkelheit hat nicht die Kraft, das Licht zu überwinden, es zu entfernen, es zu bändigen oder zu dominieren. Guck mal, gerade schnell hier in die Bibel rein. Nee, 1 Vers 5 habe ich gesagt. Nee, das ist es nicht. Das ist das Johannesevangelium. Ja. Nein. Das ist total super. Okay, gebt ihr mir noch eine Minute zum Suchen? Ein Mensch, der Gott noch nicht kennt, ist wie ein iPad im Flugmodus. Habe ich gedacht in der Lobpreiszeit. Du hast die Möglichkeit, dich zu connecten, aber du nutzt sie nicht. Und wenn wir jetzt beten, dann machst du das, was ich gerade mit meinem iPad gemacht habe. Du schaltest den Flugmodus aus und du wunderst dich, was du alles für Informationen beziehen kannst von Gott, die du vorher nicht beziehen konntest. Ja, es ist eine andere Übersetzung. Es ist Johannes Evangelium 1,5. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Es leuchtet und leuchtet und leuchtet und leuchtet. Lass uns aufstehen und beten zu dem, der gesagt hat, ich bin das Licht. Und das Gebet, was ich vorformuliere, ist wie immer am Ende vom Gottesdienst ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus. Es tut dir nicht weh, wenn du schon lange gläubig bist und es ist das Beste, was du machen kannst, wenn du noch kein Christ bist. Du hast auch Sachen auf deinem Pad, offline. Aber wenn du richtig online gehen willst in die große Welt des Geistes, dann sag ja zu Jesus. Und ich lade dich ein, das mit dem Gebet zu tun, um mir folgende Worte nachzusprechen. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und ich könnte etwas mehr Licht gebrauchen.
Und ich könnte etwas mehr Licht gebrauchen.
So lade ich dich ein.
Werde du mein Licht.
Vergib mir meine Schuld. Mach mein Herz ganz neu. Hilf mir, mich mit dir zu verbinden und durch dein Licht zu erkennen, wer du wirklich bist und wer ich in deinen Augen bin. Jesus, begegne mir und hilf mir, dir nachzufolgen. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, dass ihr das mitgebetet habt. Wenn das jemand im Saal zum ersten Mal gebetet hat, geh nicht nach Hause, ohne kurz bei mir zu stoppen für ein kleines Gespräch, eine kleine unterstützende Ersthilfemaßnahme sozusagen. Und wenn du das online zum ersten Mal gebetet hast, dann schreib uns gerne eine Mail an die Adresse, die du eingeblendet gesehen hast. Und bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für eure Geduld und übergebe zurück an Grace und an das Lobpreisteam. Vielen Dank.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.